Es ist 12.30 Uhr, Zeit auf Radio Maria für die Sendung Einmal eins des Glaubens. In den letzten Wochen haben wir hier Vorträge von Pater Hans Buob gehört über die Krankensalbung. Heute beschäftigen wir uns mit einem anderen Sakrament, nämlich die Beichte. Sie hören dazu ein Gespräch aus einer Spirit-Sendung mit dem Passionistenpater Lukas Temme. Das Bußsakrament, neue Chance für das Leben.
Herzlich willkommen bei uns im Studio, Pater Lukas.
Ja, danke.
Ich darf Sie kurz vorstellen, Sie sind katholischer Priester, dürfen also das Sakrament der Beichte spenden. Sie gehören dem Orden der Passionisten an. Das ist ein Orden, der sich insbesondere mit der Spiritualität oder mit dem Kreuzestod Jesu Christi auseinandersetzt und beschäftigt. Sie sind Provinzial Ihres Ordens und leben und wirken im Kloster Schwarzenfeld. Das ist ungefähr 50 Kilometer nördlich von Regensburg. Pater Lukas, welche Bedeutung hat es, dass Jesus Christus das Sakrament der Beichte ausgerechnet am Tag seiner Auferstehung eingesetzt hat?
Naja, ich glaube, wir müssen auch sehen, dass letztendlich alle Sakramente auf Ostern zurückgehen, dass wir alles, was wir an Gnade, was an Heil durch unseren Herrn gewirkt wird, dass das von Ostern her zu sehen ist. Ja? Und ich finde es dann auch mal ganz spannend, dass gerade auch Ostern nicht mehr ohne den Karfreitag zu denken ist und dass Erlösung ohne Bekehrung, ohne Beichte, ohne Buße auch nicht zu sehen ist. Ja? Ich denke, das spiegelt sich schon im Geschehen, im Ablauf ein Stück weit das österliche Geheimnis wieder.
Unmittelbar bevor Jesus das Sakrament der Beichte einsetzt, wünscht er den Frieden, der von Gott kommt. Gibt es da einen inneren Zusammenhang zwischen dem Frieden von Gott her und der Beichte, der Vergebung der Sünden?
Ich denke, dass wir in der Beichte auf jeden Fall jeder, der beichten geht, den Frieden des Herzens empfängt, den Frieden von Gott sich zusprechen lässt in der Vergebung der Sünden, in der Vergebung der Schuld, dass uns Gott den wahren Frieden schenkt, den Frieden, den uns diese Welt, den uns die Vergebung dieser Welt nicht schenken kann, sondern eine Vergebung, die viel, viel tiefer geht. Wir werden uns nie selbst von unserer Schuld befreien können. Das kann letztendlich nur der Herr allein. Und das ist das Geschenk von Ostern und das ist das Geschenk, das sich im Sakrament der Beichte dann auch vollzieht.
Kann man sagen, dass die Auferstehung Jesu eine Rettung aus dem Tod ist und die Vergebung der Sünden im Sakrament der Beichte ist eine Rettung aus der Sünde, aus der Trennung von Gott?
Letztendlich ist die Vergebung der Sünden, der Aufruf zur Versöhnung, zur Vergebung, eines der Grundpfeiler der Verkündigung Jesu. Wenn Sie daran denken, dass Jesu erstes Wort im Markus-Evangelium das Wort ist, kehrt um und glaubt an das Evangelium, und da steckt diese Tiefe der Umkehr, der Vergebung, der Versöhnung, der Hinwendung zu Gott, denke ich, schon drin. Nur durch die Befreiung der Sünden oder von der Befreiung der Sünden wird es das Heil geben, auf Ewigkeit hin.
In der Kindheitsgeschichte des Matthäusevangeliums lesen wir, wie der Engel des Herrn zu Josef kommt und ihm ankündigt, dass Jesus geboren wird, und er trägt ihm auf, ihm den Namen Jesus zu geben. Und er sagt dann auch, du sollst ihm den Namen Jesus geben, denn er wird sein Volk von seinen Sünden erlösen. Ist Jesus wegen der Sünden der Menschen in die Welt gekommen?
Ich glaube, dass Jesus nicht nur wegen der Sünden der Menschen in die Welt gekommen ist, sondern ich würde es durchaus positiv formulieren, wegen des Heiles des Menschen. Der Hauptgrund ist das Heil des Menschen. Also durchaus auch die Vergebung der Sünden. Wir sagen ja auch immer in der Kirche oder in der Theologie, Jesus hat unsere Schuld, unsere Sünden, unsere Versagen am Holz des Kreuzes bezahlt oder beglichen. Ich glaube, dass da die Vergebung, die Versöhnung ganz stark durchkommt.
Im Markus-Evangelium lesen wir eine Begebenheit, wie ein Gelähmter zu Jesus getragen wird, und weil der Andrang so groß ist, trägt man den Gelähmten sogar aufs Dach, um ihn durch eine Öffnung im Dach zu Jesus hinunterzulassen. Und das Erste, was Jesus tut, ist, ihm die Sünden zu vergeben, und erst dann heilt er ihn von seiner Lähmung. Deutet das darauf hin, dass das Sündigsein vielleicht etwas Schlimmeres ist als ein körperliches Gebrechen?
Ich glaube, man muss die Auswirkung von Sünde viel mehr auf die Ganzheit des Menschen, nämlich auf Ewigkeit hindenken. Ja? Dass wir durch Sünde, durch das Leben in der Sünde, uns unser Leben eingrenzen auf diese kurze Spanne menschlichen Lebens hier auf dieser Welt und uns damit durchaus auch die Ewigkeit, ich sage mal, verbauen können. Ja? Und dass Jesus das Heil der Seele will, vor allen Dingen. Da macht er sich dran fest. Und das ist das Wichtige auch im Glauben.
Ja? Wie groß ist die Gefahr, dass wir Menschen den Ernst der Sünde unterschätzen?
Ich glaube, dass wir heute in dieser großen Gefahr stehen, die Sünde ganz auszublenden. Ja? Wenn Sie in unsere Gesellschaft schauen, da werden Sie feststellen, dass niemand Schuld hat. Ja? Also es sind immer die Umstände, die Schuld haben, oder die Erziehung, die Schuld hat, die Familie, die Vererbung. Wir sind heute fast nicht mehr in der Lage zu sagen, ich habe Schuld oder mir ist das passiert. Und das ist eigentlich das Große in der Beichte, dass der Mensch dort vor Gott fähig wird oder fähig sein kann, zu sagen, ich bin schuld oder meine Schuld ist das und das. Da geht es auch nicht so sehr um ein Abrechnen. Also man darf sich das, denke ich, nicht so vorstellen, dass ich vor Gott knie und ihm meine Sünden sage und Gott sitzt da und schreibt kräftig mit, sondern es ist vielmehr der barmherzige Vater, der dort sitzt und mit den ausgebreiteten Armen auf die Söhne und Töchter wartet, die heimkehren. Und dieser erlösende Charakter, schon allein, dass es diesen Rahmen gibt, wo Schuld ausgesprochen werden kann, ohne dass ich es in der nächsten Tageszeitung lesen muss oder so, sondern dass es wirklich im Verborgenen geschieht. Und dass es dann wirklich, Gott ist, der bildlich die Hand auf die Schulter legt und sagt, es ist vergeben und trotzdem liebe ich dich. Ich denke, das ist das ganz große Geschenk in der Beichte, dass trotz meines Versagens, trotz meiner Schuld, Gott zu mir steht und mir die Hand auf die Schulter legt und sagt, wir beide fangen nochmal von vorne an. Wir beide gehen den Weg nochmal neu. Ich glaube, das ist das große Geschenk und das sehen wir heute leider nicht mehr. Für viele ist es, was sicherlich auch in der Vergangenheit fehlgelaufen ist, dieser Zwang zum Beichten, dieses Abrechnen in der Beichte, was man dort überbewertet hat, ist, denke ich, heute oftmals schuld daran, dass sich Menschen mit der Beichte auch schwer tun. Sehr oft in der Beichte hört man, früher mussten wir das und das und das machen. Und es wäre schön, wenn wir da wegkommen.
Sie haben vorhin schon ganz kurz die Barmherzigkeit Gottes angesprochen. Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann finden wir eigentlich sehr viele Stellen, wo es sich zeigt, dass Gott eine große Bereitschaft zeigt zur Versöhnung und mehr vergeben möchte, Sünden und Fehlverhalten vergeben möchte, als es zu bestrafen.
Es wird ja immer dieses Gegeneinander ausspielen von, ob Jesus Richter sei oder ob Jesus Retter ist. Ich denke, das ist beides, ja. Aber zunächst einmal ist er der Retter. Und Gott wirbt ja um jeden einzelnen Menschen eigentlich bis zum letzten Atemzug um die Hinwendung zu ihm. Und ich weiß gar nicht, wo ich das gelesen habe. Gott hat sich nur selbst eine einzige Grenze gesetzt in seiner Barmherzigkeit. Und das ist die Freiheit des Menschen. Und die achtet er. Er wirbt, aber er wird den Menschen zu nichts zwingen. Wenn jemand sagt, ich nehme dieses rettende Angebot Christi nicht an, sondern ich entscheide mich gegen ihn, dann lässt Gott das auch gelten. Und dann, sag ich mal, kommt der Richter ins Spiel. Ja? Aber bis zum Letzten wirbt der Retter um uns, muss man so sagen.
Und es zeigt sich dabei auch, dass Gott eigentlich eine sehr große Geduld aufbringt gegenüber dem Menschen, dem sündigen Menschen. Wie ist das mit der Geduld Gottes?
Ich glaube, dass Gott viel mehr Geduld hat als wir mit uns selbst. Gott in seiner Liebe, in seiner Barmherzigkeit wird alle Geduld aufwenden, die wir brauchen. Ich denke, die Frage, die Gott uns in der Ewigkeit stellen wird, denke ich, wird sein, liebst du mich? Und ob wir danach gestrebt haben, ob wir danach uns bemüht haben, nicht so sehr, ob wir es vollbracht haben, sondern das Mühen darum ist das Wichtige. Und ich denke, so wird es auch im, im Kampf gegen unsere Schuld oder gegen unsere Sünde sein. Nicht, ob wir es geschafft haben, sondern ob wir es versucht haben. Ob wir immer wieder neu angefangen sind und gesagt haben, mit der Gnade, die Gott mir in der Beichte schenkt, versuche ich es jetzt noch einmal, die und die Sünde zu meiden.
Sie sagten, Beichten ist ein Ausdruck, die Liebe Gottes zu erfahren, sich auf Gott zuzubewegen. Wenn ich jetzt in den Beichtstuhl hineingehe, dann sitze ich einem Priester gegenüber, dem ich meine Sünden bekenne. Die Kirche lehrt nun, dass ich tatsächlich aber Jesus Christus begegne. Ist also die Beichte eine Form der Gottesbegegnung?
Ja, auf alle Fälle. Nichts anderes meint ja ein Sakrament. Ein Sakrament ist ein sichtbares Zeichen für die unsichtbare Gnade oder das unsichtbare Wirken Gottes am Menschen. Und deswegen, der Priester im Beichtstuhl ist nur Werkzeug. Der Handelnde ist ganz alleine Gott. Ja. Und ich denke, das gilt es sich auch immer wieder zu vergegenwärtigen, dass es Jesus ist, der uns in der Beichte eigentlich gegenüber sitzt. Deswegen ist es für uns Beichtväter, denke ich, auch immer wieder wichtig, dass wir, bevor wir in den Beichtstuhl gehen, wenigstens kurz um den Heiligen Geist beten, damit wir demjenigen, der kommt und sich Vergebung zusprechen lässt, auch das sagen, was der Herr will.
Einiges von dem, was Sie jetzt gesagt haben, klingt eigentlich sehr positiv, sehr anziehend, das vielleicht auch Mut macht, in den Beichtstuhl mal wieder hineinzugehen. Auf der anderen Seite beobachten wir eine große Scheu vor dem Beichtsakrament. Hängt das vielleicht damit zusammen, dass viele Menschen über die positiven Aspekte zu wenig wissen?
Ich finde es schade, dass man die Beichte auf das Aufzählen der Sünden beschränkt hat. Das ist viel mehr. Also zur Beichte gehört der Zuspruch, gehört die Lossprechung natürlich. Ich mache es im Beichtstuhl manchmal so, dass ich, wenn die Leute ihre Schuld bekannt haben, sage so, jetzt haben sie dem Herrn ihre Vergehen gesagt. Jetzt sagen sie dem Herrn doch auch nochmal, was sie in letzter Zeit Positives getan haben oder was ihnen besonders gut gelungen ist. Und ich finde es manchmal erschreckend, wie schwer das den Leuten fällt, zu sagen, das und das ist mir geglückt oder das und das hat gut geklappt oder so. Da tun sich Leute unheimlich schwer mit, auch mal zu sagen, was gut gelaufen ist. Ja. Aber letztendlich geht es ja auch darum, dass in der Lossprechung Gott mir seine Gnade ins Herz legt und sagt, versuch's nochmal und schwamm drüber. Wir beginnen nochmal von vorne.
Ja. Aber viele tun sich ja nun auch sehr schwer damit, ihre Verfehlungen offen auszusprechen. Herrscht da so etwas wie Scham oder dass die Menschen meinen, ihre eigenen Sünden seien ganz, ganz fürchterlich, viel schlimmer als die Sünden anderer Menschen? Wie sind da so Ihre Erfahrungen als Beichtvater?
Also sicherlich gibt es im Beichtstuhl nichts, was es nicht gibt. Ja? Aber ich kann mich da an meinen Philosophieprofessor erinnern, der einmal gesagt hat im Studium, es gibt nichts Langweiligeres für einen Priester wie Beichte zu hören, weil es ist immer dasselbe. Viele Sünden kommen immer. Aber ich glaube, da brauchen die Leute auch keine Scheu vor zu haben. Ich denke, da geht es mir wie den meisten Priestern. Wir behalten die Sünden nicht im Kopf. Wir würden ja wahnsinnig, wenn wir alle Schuld der Welt im Kopf behalten wollen. Es ist auch eine Gnade, denke ich, der Weihe, dass wenn man aus dem Beichtstuhl herauskommt, dass man das vergessen kann.
Ja. Übrigens lehrt ja auch die Kirche, dass auch Gott die Sünden vergisst. Aber wie ist das denkbar? Gott ist allwissend und trotzdem vergisst er die Sünden der Menschen? Die gebeichteten Sünden jedenfalls?
Erstmal sind die gebeichteten Sünden getilgt bei Gott. Und zweitens, denke ich, ist es die Liebe, die vergessen lässt. Dass die Liebe im Herrn, dass die Liebe Gottes so stark ist, dass er die Schuld des Menschen vergisst. Ja. Es ist ja auch so, schauen Sie in das Gleichnis des barmherzigen Vaters. Der vergisst die Schuld des Sohnes, der zurückkommt. Da ist nicht die Abrechnung, dass er sagt, gut, du kannst wieder nach Hause kommen, aber dafür musst du das und das und das und das machen. Sondern der steht da mit den ausgebreiteten Armen und umfängt ihn. Und obendrauf gibt er ihm dann noch den Ring und das neue Festgewand und lässt ein Fest feiern. Ich glaube, so müssen wir uns das auch in der Beichte vorstellen. Ja.
Was ist jetzt mit meiner eigenen Vergesslichkeit? Ein wichtiges Element der Beichte, der erste Schritt eigentlich, ist ja, dass ich versuche, mich zu erinnern an das, was ich falsch gemacht habe. Und das fällt manchen Menschen auch schwer. Was ist, wenn ich mich an bestimmte Sünden gar nicht mehr erinnere, vor allen Dingen an schwere Vergehen nicht mehr erinnere. Was ist mit diesen Sünden?
Man kann natürlich nur Sünden beichten, derer man sich bewusst ist, ja. Aber ich glaube auch, dass in der Beichtpraxis, also dadurch, dass ich die Beichte regelmäßig praktiziere, regelmäßig das Beichtsakrament empfange, dass mir da auch ja ein Bewusstsein für Schuld, für Sünde gestärkt und geschenkt wird. Und dass da auch im Nachhinein immer wieder, ich sag mal, was hochkommt, was mir vielleicht abhanden gekommen ist, ja. Und ich glaube, dass die vergessenen Sünden sich schon zur rechten Zeit auch melden werden, dass es sie gibt.
Andere Menschen haben das Gefühl, dass die Beichte wirkungslos ist, weil sie immer in die gleichen Sünden zurückfallen. Was sagen Sie dazu?
Naja, ich glaube nicht, dass eine Beichte wirkungslos ist. Fragen Sie mal jemanden, der nach Jahrzehnten wieder mal zur Beichte geht, wie befreiend das ist. Auch wenn wir das vielleicht gar nicht so spüren, wir machen den Fortschritt in der Gnade. Auch wenn uns die Sünde bis zu unserem Tod vielleicht immer wieder passiert. Aber wenigstens in der Liebe zum Herrn werden wir auch in der Beichte ja gestärkt. Und es ist eine Kräftigung, es doch immer wieder neu zu versuchen. Nicht das Fallen ist das Schlimme, sondern das Liegenbleiben.
Inwieweit kann denn eine gewisse Scheu vor dem Bußsakrament damit zusammenhängen, dass manche Menschen sich scheuen, wirklich ihr Leben zu ändern oder davor zurückschrecken?
Ich denke, das ist eine Bereitschaft, die ich mitbringen sollte, wenn ich beichten gehe. Dass ich wirklich in meinem Herzen davon überzeugt bin, ich will mich ändern. Und es ist auch eine Voraussetzung, dass das Beichtsakrament wirken kann. Dass ich die Bereitschaft mitbringe, wirklich mein Leben zu ändern und wirklich die Schuld zu ändern. Inwieweit ich aber letztendlich dann selbst in der Lage bin, das muss ich selbst sehen. Da muss ich selber auch anfangen zu sagen, ich sage den Leuten dann immer, sie sollen nochmal in die kleinen Schritte machen, ja. Sich vielleicht ein, zwei Sünden herauszunehmen und zu sagen, da fange ich jetzt mal an. Ja, da will ich wachsen. Da will ich, meinetwegen beim Gebet, dass ich mir wirklich Zeit nehme fürs Gebet oder so. Wenn wir vor unserem Berg der Schuld stehen und sagen, das und das muss alles weg, dann gebe ich ihm Brief und Siegel, sind sie am nächsten Tag wieder da. Aber ich glaube, das Große ist, dass wir diese kleinen Schritte machen und den Berg so langsam abtragen können.
Dieses Gefühl der Überforderung hat vielleicht auch etwas zu tun, so könnte man meinen, mit gewissen Forderungen im Evangelium. Das Evangelium ist ja manchmal sehr radikal, wenn wir an die Bergpredigt denken. Ist das etwas, wo man sich langsam rantasten muss?
Ich denke, auch wenn das Evangelium ein hohes Ideal uns vorlegt, wir sollen uns schon bemühen, dieses Ideal zu erreichen. Ja, aber noch einmal, ich habe das vorhin schon mal gesagt, es wird nicht darum gehen, ob wir dieses Ideal auch wirklich erreichen, sondern ob wir danach gestrebt haben, ob wir es versucht haben, in der Liebe zu wachsen, in der Liebe voranzuschreiten. Das ist die große Chance des Beichtsakraments und dahin geht es auch in der Bergpredigt. Ja. Es wird nicht darum gehen, dass wir die Hundertprozentigen sind. Das ist Gott. Ja, aber in der Prozentzahl so ein bisschen zu steigen. Darum geht's.
Pater Lukas, ein ganz wichtiges Element in der Beichte ist die Reue. Wie kann man das mit einfachen Worten erklären, was das eigentlich ist?
Reue ist, denke ich, zunächst einmal die Erkenntnis darüber, dass es falsch war, was ich getan habe oder was ich nicht getan habe, aber auch das Bewusstsein, dass es mir leid tut. Ja. Dass es mir aus Liebe zum Herrn leid tut. Und dass ich mich ernsthaft darum auch bemühen will, es nicht mehr zu tun, ja. Also man könnte es vielleicht so überschreiben mit dem Wort Einsicht und den wirklichen Willen zur Besserung, ja.
Hat das viel mit innerem Schmerz zu tun? Ist das ein Gefühl oder eher eine Sache der Vernunft?
Ich glaube, es kann beides sein, ja. Es hat sicherlich was mit Vernunft zu tun, dass ich mir im Klaren bin, was ich da angestellt habe. Aber auch mit dem Gefühl der Reue, der Liebe, der Wiedergutmachung, dass ich da einfach ansetzen oder das gehört dazu.
Ich habe irgendwo gelesen in der Vorbereitung dieses Gespräches, dass Reue auch so etwas sein kann wie eine Antriebskraft für eine Änderung des Lebens.
Mhm. Ja, wenn die Reue aus der Liebe heraus geschieht, auf jeden Fall, ne? Wenn ich mir bewusst wäre, was schiefgelaufen ist in meinem Leben und wie es hätte besser laufen können, denke ich, ist die Reue auf jeden Fall die Antriebskraft dazu. Ja, zu sagen, nochmal neu beginnen und das, was wir gerade biegen können, was wir noch ausbügeln können in unserem Leben, das machen wir noch.
Wenn nun jemand, der lange, lange Zeit nicht mehr gebeichtet hat, vielleicht viele Jahre nicht mehr gebeichtet hat, in sich den Impuls verspürt, es doch noch einmal zu versuchen, was würden Sie diesem Menschen raten?
Ja, zunächst einmal denke ich, einen Priester zu suchen, dem er wirklich vertrauen kann. Und auch, also ich würde um ein Beichtgespräch bitten. Ja. Also nicht so sehr den Beichtstuhl, sondern eher ein Gespräch, in dem man wirklich dann auch mal auf das ganze Leben schauen kann und sagen kann, das und das sind Probleme in meinem Leben gewesen, die ich beleuchten möchte, wo ich besser drauf schauen möchte, wo ich mehr darüber reden will und sich Zeit zu lassen. Das, wenn da jetzt 20 Jahre oder so nach der letzten Beichte dazwischen liegen, denke ich, würde es gut sein, wenn man sich wirklich Zeit gibt. Das kann ich nicht in 2 Minuten abhandeln und vor allen Dingen auch in einem Gespräch, denke ich, die Situation erörtern.
Meine letzte Frage, was würden Sie uns mit auf den Weg geben, speziell als Passionistenpater?
Wenn ich mir so vorstelle, dass unser Ordensgründer, der heilige Paul vom Kreuz, immer wieder vom, wenn er auf das Leiden Christi geschaut hat, immer vom Wunder der Wunde der Liebe Gottes gesprochen hat, denke ich, gilt das für die Beichte genauso, ja. Die Gläubigen, die zur Beichte gehen sollten, ja, die Liebe des Herrn darin erfahren, ja, entdecken und sich von Gott lieben lassen. Ich denke, das ist das Große, was wir Christen immer wieder lernen sollten. Ja. Und das wird halt auch in der Beichte präsent.
Die Beichte, ein Geschenk der Liebe Gottes, ein Geschenk des Auferstandenen. Pater Lukas, danke für Ihre Erläuterungen, danke für das Gespräch.
Sie hörten Pater Lukas Temme in einem Gespräch aus der Sendung Spirits aus dem Jahr 2014 über das Bußsakrament. Wie gewohnt können Sie diese Sendung bei uns als CD bestellen im Hörerservice unter 01 710 70 72 per Mail an cd.dienst@radiomaria.at. Oder Sie schauen in unsere Radiothek, in die Rubrik Einmaleins des Glaubens. Dort finden Sie sie auch. Mein Name ist Veronika Bonelli. Ich wünsche Ihnen noch einen guten und gesegneten Tag und eine ebenso fruchtbringende, tiefgehende Fastenzeit.